Hallo, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie bei Folge 2 unseres RNF-Podcasts mit dabei sind. Ich bin Angela Schrödelsecker, ich bin Redakteurin, Moderatorin beim Rhein-Neckar-Fernsehen. Meine Schwerpunkte sind Landespolitik, Reportagen, die Diskussionsrunde intensiv und aktuelle Nachrichten und eben das Podcasten. Ich treffe mich alle 2 Wochen mit einem meiner lieben Kollegen und Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Wir schauen mal, was uns halt so gerade bewegt und darüber reden wir. Heute habe ich einen besonderen Gast, unseren Geschäftsführer, Ralf Kühnel. Ralf, auch unseren Podcast hat Corona erreicht, denn anders als vor 2 Wochen mit Marius noch, sitzen wir nicht gemeinsam vor einem Mikro, sondern sind an 2 völlig verschiedenen Orten. Du in Heidelberg in deinem Büro, glaube ich, oder? Wo sitzt du?
Ja, genau. Hallo erstmal.
Genau, und ich bin zu Hause an meinem Schreibtisch. Mein Zuhause kennt ja schon jeder durch diverse Homeoffice-News-Sendungen. Also genau an diesem Schreibtisch sitze ich heute auch wieder. Es sind verrückte Zeiten, Ralf, oder? Normalerweise sind wir nicht so drauf erpicht, uns so aus dem Weg zu gehen. Aber momentan gehen wir uns alle irgendwie aus dem Weg. Das ist schon ziemlich verrückt, oder?
Das ist einerseits ziemlich verrückt. Andererseits ist aber eben auch so, dass es ja wie, ich glaube, überall im Moment die Dinge sehr kreativ, innovativ und flexibel macht. Man lernt sich ja in dieser Zeit selbst ganz neu kennen irgendwie und ertappt sich ja quasi täglich dabei, dass man irgendwelche Dinge, die vorher unmöglich schienen, irgendwie löst einfach. Und das tut man im Privaten und auch im Beruflichen. Und so wie wir jetzt halt einfach auf Distanz podcasten, was ja nun echt keine Rocket Science ist, ja. Entdecken wir es einfach neu und wenden diese Tools neu an. Und das machen wir ja auch im Sender. Insofern finde ich das, also das an der Corona-Krise nicht schlimm, im Gegensatz zu all den anderen Dingen, den gesundheitlichen Dingen und den wirtschaftlichen Aspekten, ist die absolut ernst zu nehmen und echt blöd sind. Aber das ist vielleicht so ein ganz kleiner Teil an dieser Corona-Krise, den man durchaus positiv bewerten kann, dass man einfach das Hirn nochmal ganz neu in Bewegung setzt und Lösungen findet für Probleme, die man vorher auch gar nicht hatte.
Ja, man, die Grenzen werden völlig neu gesteckt auf jeden Fall. Was hat sich denn für dich ganz konkret als Geschäftsführer jetzt verändert in deiner Arbeitsweise durch Corona?
Also mein ganzes Arbeitsfeld hat sich in der Corona-Krise verändert. Und das haben sicherlich die Zuschauer und Zuschauerinnen auch gemerkt. Ich bin viel weniger auf dem Schirm als vorher. Also ich moderiere viel weniger Sendungen und bringe mich viel weniger auch in redaktionelle Belange ein. Bin ja eigentlich schon auch eine Nase, die ab und zu im Fernsehen immer zu sehen war. Das kriege ich im Moment einfach nicht hin, weil innerhalb dieser Corona-Krise die Ansprüche, die von außen an einen herangetragen werden, in der Position als Geschäftsführer, sehr viel fordernder sind als zu Normalzeiten. Das kann ich sagen. Ich halte mir einfach die Tage frei, um flexibel zu sein, um an irgendeiner Stelle irgendein Troubleshooting betreiben zu können. Bei mir konkret ist es so, dass meine Terminpläne kurz vor Beginn einer Woche noch relativ entspannt aussehen. Und dann fühlt sich das aber zuweilen explosionsartig mit irgendwelchen Krisensitzungen, schnell angesetzten Konferenzen, auch zwischen den Regionalsendern in Baden-Württemberg, wie heute Morgen zum Beispiel, eine Konferenz mit der Landesmedienanstalt, die innerhalb von Stunden einberufen wird. Einfach weil Dinge sehr viel kurzfristiger und sehr viel flexibler besprochen werden müssen, als das in der Vergangenheit war. Und dafür halte ich mir einfach die Slots jetzt frei. Ja. Und also da, wo man früher ganz gemütlich mal vorplanen konnte und ich auch mal eine Moderationswoche für RNF Live beispielsweise übernommen habe oder vollkommen stressbefreit eine Intensivsendung vorbereitet habe und dann auch moderiert habe und abgewickelt und alles, das findet im Moment so einfach nicht statt und sollte auch nicht, weil nach dem Grundsatz First Things First gehe ich für mich im Moment vor und sage die wirklich relevanten, wichtigen Dinge jetzt zuerst. Und das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich Filme machen und Sendungen moderieren, das steht im Moment bei mir ganz persönlich wirklich zurück. Aber so sind die Zeiten und insofern ist das auch vollkommen okay.
Wie schlägt sich denn das Rhein-Neckar-Fernsehen jetzt in der Corona-Krise?
Ich finde, wir machen das ganz schön gut. Also, ich selber würde mir da nicht auf die Schulter klopfen wollen, weil ich bin ein Teil, ein Rädchen innerhalb des Systems Rhein-Neckar-Fernsehen und ich mache meinen Job an meiner Stelle. Aber es gibt eben 24 Menschen um mich herum in fester Anstellung, die ihren Job an ihrer Stelle auch machen und denen klopfe ich auf die Schulter, weil die machen ihren Job spektakulär gut in diesen Zeiten. Ich habe ja schon im Frühjahr gesagt, als dieses ganze Corona-Ding noch relativ neu war und wir fanden das alles spannend und da hat man ja ausprobiert und so. Da habe ich ja schon gesagt, es ist ja schon super, dass so ein Team es schafft, das Medium Fernsehen, das ja nun wirklich explizit Teamwork ist, mit Kameramann, Redakteur, Cutter, Tonmenschen dabei, die ja normalerweise sehr eng und in enger Abstimmung miteinander arbeiten, so zu strukturieren, dass es auf einmal Homeoffice fähig wird. Das haben wir ja da ausprobiert und das haben wir gut gemacht. Das funktioniert aber auch nur, wenn jeder mitmacht und die Variabilität, Flexibilität mitbringt, die Beweglichkeit im Kopf, dass man eben solche Dinge hinstellt. Das hat unser Team spektakulär gut gemacht und jetzt auch in der Zeit, in der Corona zum Marathon geworden ist, wo ja vieles wirklich schwerfällt inzwischen, wo man sich im Homeoffice jeden Tag neu motivieren muss, dass man seinen Job wirklich angeht, wo einfach dieser gefühlte Stillstand unserer Gesellschaft einfach mehr und mehr einfach auf den Wecker geht. Da sind wir trotzdem noch gut und verstehen, dass unsere Leistung für die Zuschauer wichtig ist. Das kriegen wir ja auch an den Rückmeldungen mit. Diese E-Mails lese ich ja dann auch immer mit, die unter feedback@rnf.de reinkommen. Da gibt es ja ganz viele Dankesmails und dass wir für die Leute da sind und ihnen die Informationen bringen von der Haustür, die sie brauchen. Das motiviert jeden Tag wieder. Und insofern finde ich, schlagen wir uns da ganz gut. Ja, wir haben natürlich zu kämpfen, aber das ist auch kein Geheimnis. Wie alle in unserer Branche mit natürlich Werberückgängen innerhalb dieses Jahres, einfach weil wichtige Veranstaltungen weggefallen sind, die uns in zweiter Linie eben auch betreffen. Ganz banales Beispiel, der Mannheimer Maimarkt fällt jetzt zum zweiten Mal aus und der Maimarkt und das Drumherum ist natürlich immer in jedem Jahr auch ein Konjunkturprogramm für die Region, letztlich auch für uns als Fernsehsender. Weil da einfach die Region sich agil zeigt und dann normalerweise bei uns im Programm Werbespots laufen würden, rund um diesen Maimarkt. Maimarkt-Gewinnspiel zum Beispiel findet in diesem Jahr nun auch wieder nicht statt, sodass uns an solchen Stellen einfach Umsätze tatsächlich verloren gehen. Und man muss nur mal das Jahresprogramm sich so vorstellen. Überall da, wo man früher Veranstaltungswerbung bei uns gesehen hat für die Stadtfeste in Mannheim und Ludwigshafen und die Promos für die Mannheimer Adler und die Playoffs, also wo man sozusagen beworben hat, Leute kommt in die SAP Arena, schaut euch die Adler an, geht ja alles nicht im Moment. Daran lässt sich sehr einfach festmachen, dass wir natürlich in zweiter Linie auch unter dieser Corona-Krise leiden. Letztlich aber natürlich doch für unser Publikum da sein wollen. Wir können nicht einfach in Kurzarbeit gehen und sagen, wir arbeiten jetzt nicht mehr. In Phasen wie diesen ist ja gerade eine transparente Information mit hoher Reichweite unbedingt wichtig, dass die Leute einfach wissen, was passiert in der Politik, was passiert in der Wirtschaft, welche neuen Bestimmungen gibt es, wie entwickeln sich die Zahlen, wie sieht es auf den Krankenstationen, in den Kliniken aus, etc. pp. Und wenn man sich unser Programm anschaut, das tägliche Programm, das wir in RNF Live machen oder auch das, was vor allem du, Angie, in RNF Intensiv machst, die Diskussion über Bildung, die Diskussion über Gesundheit, die politische Aufstellung, da sorgen wir ja wirklich für Transparenz mit unserem redaktionellen Programm. Und ich persönlich, wo ich ja im Herzen der Journalist bin und weniger der Geschäftsführer, würde ja niemals sagen, wir gehen jetzt in Kurzarbeit und sparen damit Geld. Was ein Quatsch. Wir müssen jetzt natürlich da sein und die Leute informieren. Und ich
Wir gehören
glaube,
ja
das
auch
machen
zur
wir ganz gut.
kritischen, wir gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur, nicht umsonst.
Wir gelten irgendwie auch als systemrelevant, aber wie viele, viele andere Berufszweige im Moment auch. Und man muss es relativieren, sicherlich. Also wir gelten zwar als systemrelevant, wollen damit aber nicht in Konkurrenz treten, beispielsweise mit Pflegekräften
Nein, um Gottes
oder
Willen, nein.
mit Menschen, die wirklich ganz nah an der Covid-Front, nenne ich es jetzt mal, arbeiten. Wir sind auch da, so wie wir in zweiter Linie von diesen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise betroffen sind, auch in zweiter Linie, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, systemrelevant. Da würde sicherlich was verloren gehen, wenn die Medien das nicht, was da draußen passiert, immer wieder einordnen würden oder wie wir als Fernsehen auch, wo wir ja manchmal dahin gehen, wo man als Normalmensch einfach nicht hinkommt, die Information dann so komprimieren und kondensieren, dass man sich anhand der Bilder vorstellen kann, wie sieht es denn nun aus in so einer Klinik oder was macht die Vesperkirche in diesen Zeiten? Oder also wir bringen ja sozusagen komprimiert an jedem Abend und online den Leuten das nach Hause, was sie selbst im Moment in diesen Lockdown-Zeiten gar nicht sehen können und wo sie auch die Informationsdurchdringung gar nicht haben können. Trotz aller sozialen Netzwerke. Irgendjemand muss ja dann mal hingehen und sich das anschauen.
Was waren denn in Corona-Zeiten die besonderen Momente für dich? Egal ob schön oder traurig oder positiv, negativ. Was waren denn so besondere Momente in den letzten Monaten, wo es dir so ein bisschen eiskalt den Rücken runterlief?
Ich kann das mal so festmachen an einer Geschichte, die wir damals für unsere neuen Gesellschafter Andreas Schneider-Neureither gemacht haben. Also, wir haben, ja, jetzt muss ich vielleicht an der Stelle ganz kurz doch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja Anfang des Jahres 2020 mit RNF einen Neustart gemacht mit einem neuen Gesellschafter, der Andreas Schneider-Neureither, Unternehmer aus Heidelberg, der relativ früh im Jahr geschäftlich nach USA musste und wegen der Corona-Krise nicht mehr zurückkam, also mit seinem Hauptgeschäft der S&P. Und die hat und dann saß der da in Dallas fest an seinem zweiten Unternehmenssitz sozusagen. Und dann haben wir von RNF aus ihm ein Filmchen gemacht. Und da habe ich gesagt, jeder von euch schickt mir mal Schnipsel, was euch in dieser ersten Corona-Zeit betroffen gemacht hat. Und dann habe ich ja diese ganzen Schnipsel gekriegt. Und zwar ich alleine. Und habe dann aus den unterschiedlichen Ecken unseres eigenen Unternehmens erfahren, weil man sich ja doch Gedanken drüber gemacht hat, was man sagen will und so, habe ich Aussagen bekommen und habe gleichzeitig auch in dieser Phase noch mal mir angeguckt, wie wir dieses erste Halbjahr mit Corona als Unternehmen gemacht haben. Und habe daraus dann für den Gesellschafter, der ja gar nicht da sein konnte, obwohl er gerne da sein wollte, einen Film zusammengeschnitten. Und da wurde mir noch mal so ganz komprimiert klar, was Corona dieses erste Halbjahr für unsere Region, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und für unsere Belegschaft bedeutet. Weil das musste ja, also ich hatte ja sozusagen vor Augen die gesamte Informationskette des ersten Halbjahres, die ich mir da nochmal reingezogen habe und gleichzeitig die persönlichen Befindlichkeiten unserer Mitarbeiter. Und das musste ich dann wieder kondensieren auf eine halbe Stunde. Und da hatte ich mehrere Gänsehautmomente, weil ich da wirklich also die Kombination aus dem, was wir berichtet haben, was ja schon sozusagen die Highlights, ob positiv oder negativ, in der Region waren, plus diese Emotion, die da mitschwang, da habe ich gedacht, boah, und habe mir das dann hinterher, als ich dann alles geschnitten hatte, angeschaut und habe gedacht, um Gottes Willen steckt da Emotion und Substanz drin. Das ist ja alles ziemlich irre. Das ist natürlich
Der
eine
Film
sehr
war ziemlich, der Film war
spezielle
echt,
Erfahrung für
der Film
mich
war echt
auch, ja.
ziemlich, der Film war echt ziemlich großartig, was da am Ende rauskam. Also selbst ich hatte ein bisschen Pipi in den
Ja,
Augen.
und das war gar nicht so sehr das war gar nicht so sehr die, also der Schnitt war ja relativ banal, auch das Storytelling dahinter. Ich musste ja nur die, ich habe ja im Prinzip nur die Schnipsel zusammengezogen und einigermaßen sinnvoll zusammengesetzt. Das war auch gar nicht schwer, aber die einfach die Substanz, die dahinter steckte, das hat mich bewegt, also im Produktionsprozess, ja, wo ich immer wieder gedacht habe, boah, und da muss man das ja kürzen und Kill Your Darlings und all die Dinge, die man so kennt, wenn man Fernsehen macht, ist mir unglaublich schwer gefallen in dem Moment, weil man noch viel mehr hätte zeigen können, aber das musste ja dann irgendwie auch begrenzt sein. Aber das war für mich eine sehr spezielle Zäsur, zum ersten Halbjahr zu sehen, also diese Zwischenbilanz gezogen zu haben.
Ja, das kann ich auch nur unterstreichen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Corona hat ja auch einen Arbeitsprozess ziemlich angeschoben, und zwar, dass wir jetzt tatsächlich fast zu 100%, muss man sagen, selbst drehen, selbst schneiden. Es gibt zwar immer noch Fälle, wo wir auch mal einen Profikameramann oder Profikamerafrau dabei haben, aber so im Großen und Ganzen das redaktionelle Tagesgeschäft machen wir Redakteure fast komplett autark. Das geht jetzt aber, war aber auch schon vor Corona, war das ja schon ein Prozess, der begann. Man kann sagen, so seit 2 Jahren etwa, glaube ich, sind wir jetzt so unterwegs, Pi mal Daumen. Was ziehst du denn für eine Bilanz aus der Zeit? Sagst du, das war der richtige Weg für uns, die richtige Entscheidung, dass wir uns da, dass wir jetzt im Prinzip alles machen, wir Redakteure? Findest du es gut, das Ergebnis? Bist du zufrieden?
Ja, ich finde auch, es ist der einzig mögliche Weg gewesen, den man hat gehen können. Also sonst wäre man spätestens in dieser Corona-Zeit ziemlich vor die Wand gefahren. Weil wenn Menschen zusammenarbeiten, selbst mit Maske oder nicht, besteht im Moment eine Gefahr, dass man Menschen in Gefahr bringt, schlicht und ergreifend. Dadurch, dass jetzt wir fähig sind, viele Dinge abzudecken. Also, dass eben ein Mensch sowohl eine Kamera bedienen, als auch schneiden, als auch texten, als auch vertonen kann. Dadurch haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, dezentral zu arbeiten, was ja ohnehin in der gesamten Arbeitswelt ein Zug der Zeit ist. Das heißt, wenn ich möglichst viel Kompetenz auf eine Person vereinigen kann, kann ich flexibel und gut arbeiten. Das bringt unglaublich viel Verantwortung für den Einzelnen, was dem einen besser passt, dem anderen weniger gut. Aber in der Regel sagt man ja, das wirkt motivationsfördernd. Insofern glaube ich wirklich, war das gut und es hat uns auch einen Vorsprung verschafft, vor vielen anderen, die einfach sich jetzt noch viel schneller anpassen mussten. Dadurch, dass wir den Prozess schon sehr viel früher angefangen haben, mussten wir den jetzt nur noch zu irgendwie einem guten Ende bringen. Und das hat erstaunlich schnell, erstaunlich gut geklappt. Natürlich gibt es immer wieder Erfordernisse, bei denen man sagen muss, okay, jetzt geht es nicht mit einem Menschen, der das alles macht. Allein aus Zeitgründen geht es manchmal nicht. Dann geht es unter einem bestimmten Qualitätsanspruch nicht. Dazu müsste man jetzt sehr viel tiefer in die Arbeitsweisen beim Videomachen einsteigen, wie viele Jobs da eigentlich zu erledigen sind. Und es geht ja nicht nur darum, dass ein Bild irgendwie scharf ist, ne? Geht es ja um Bild und um Ton und dass es hinterher schön montiert ist und dass es schön getextet ist und dass die Tonmischung stimmt und all diese Dinge. Dafür gibt es Spezialisten, die das können und immer dann, wenn es notwendig ist, nutzen wir das ja auch. Aber um jetzt erstmal eine Information auf den Schirm zu bringen, die in diesen Zeiten wichtig ist, da ist es unbedingt wichtig, dass jeder möglichst viel abdecken kann und das haben wir ganz gut gemacht.
Also ich finde auch, es hat echt 2 Vorteile. Wenn man sich irgendwo anmeldet und man sagt, man kommt alleine, dann atmen die meistens erstmal durch, dass man nicht irgendwie mit einer ganzen Mannschaft aufläuft. Also das öffnet einem schon mal Türen. Und das Zweite finde ich auch, dass man oft mit den Menschen auch ein bisschen emotionalere Interviews auch machen kann, weil man einfach alleine ist und es oftmals eine gelöstere Atmosphäre manchmal auch ist. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Also manchmal kann es sogar Vorteile haben, wenn man alleine irgendwo aufschlägt.
Das
Meine
stimmt.
Erfahrung
Ist
zumindest.
ja häufig so, selbst wenn ein Mensch nur vor der Kamera sitzt und interviewt wird, stehen einfach, je nachdem, wie groß die Produktion ist, 3, 4, 5 Leute hinten dran. Und dann kommt es zu keiner gelösten Gesprächsatmosphäre. Das stimmt. Also du kommst sehr viel leichter in Gespräch mit einer Person, wenn das Equipment drumherum möglichst klein ist. Ich sage ja auch immer, bei Interviews, wenn wir Licht aufgebaut haben, vielleicht noch ein Tonmann dabei ist, der Kameramann mit dem Stativ steht neben mir als Redakteur, sage ich dann gerne zu meinem Gesprächspartner, der ja auch in Nicht-Corona-Zeiten, je nachdem, wie man das Bild aufbauen möchte, gerne mal 3 Meter entfernt von mir steht, sage ich so, und jetzt tun wir so, als würden wir uns ganz normal unterhalten. Und dann habe ich schon mehr als einfach
Ein müdes
einen Lacher
Lächeln.
bekommen, und
Ja.
manchmal hörte es sich einigermaßen verzweifelt an, weil die Leute, die dann quasi voll im Scheinwerferlicht stehen, und zwar im wahrsten Wortsinn, weil da dann 3 Scheinwerfer drumherum stehen, die sind alles aber nicht gelöst. Ja. Und ins
Und das
Plaudern
ist ein
kommt man dann
großer
auch eher
Vorteil.
selten. Ja, also man holt sich halt die Aussagen ab, die man da haben will, und dann ist es halt eine eher gestellte Situation. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt so alleine unterwegs ist, Stativ aufbaut, Interview führt, die dauern auch in der Regel länger, und die Aussagen, die man bekommt, werden authentischer, weil es nicht so auf den Punkt genau abgezirkelt ist. Ist mir ohnehin eigentlich lieber, dass man Dinge eher dokumentiert, als sie quasi auf den Punkt genau haben zu wollen, weil es einfach authentischer ist.
Du hast jetzt schon mehrfach auch, hast du es angesprochen, du bist eigentlich Journalist, und du bist schon ewig beim RNF und du bist Nachrichtensprecher, du bist Moderator, hast Kundenproduktion wie BASF betreut. Und als Geschäftsführer, es klang vorhin schon ein bisschen an, hast du jetzt auf einmal auch ganz andere Aufgaben übernommen, eine ganz andere Verantwortung. Jetzt mal ganz im Ernst, denkst du manchmal, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte jetzt einfach meine schönen Filme machen.
Naja, ich.
Will mal wieder eine entspannte Moderationswoche haben und ich möchte einfach mal diesen ganzen Klumpen Verantwortung auf meinem Buckel einfach mal eine Woche sein lassen. Geht's dir manchmal so?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, tatsächlich
Ja.
ist dieses Filmemachen, Moderieren schön. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, wenn ich dann mal im Studio stehe, eine halbe Stunde, es fühlt sich an wie Urlaub. Was widersinnig ist, weil es ja durchaus Menschen gibt, die zum ersten Mal in einem Fernsehstudio stehen, dort gerne sterben würden, weil sie das Rotlicht der Kamera und das Scheinwerferlicht und die Situation, jetzt senden wir gerade live für 280.000 bis 300.000 Menschen, nicht ertragen. Auch diese Phasen hatte ich natürlich früher. Inzwischen ist so ein Studio halt so eine, ist halt Wohnzimmer geworden, und ich bin da auch gerne. Also im Studio ohnehin schon immer gerne, einfach wegen dem ganzen Technikkram und so. Aber so eine Sendung füllen zu können, auch und besonders journalistisch, ist eigentlich das, was ich immer machen will. Das stimmt schon. Andererseits, ich habe mich irgendwann entschieden, BWL zu studieren. Und das ja auch nicht ganz ohne Grund, also weil es mich einfach schon immer interessiert hat. Und dann bin ich in die Situation gekommen, jetzt, dass ich eben auch auf der wirtschaftlichen Seite den Sender halt begleite, klar. Und das mache ich schon auch gerne, sicher. Ich hätte mir vorstellen können, in weniger krisenhaften Zeiten diesen Job zu übernehmen, um ihn quasi nicht direkt in der Krise hauptamtlich zu lernen, sondern vielleicht, ja, in ruhigeren Zeiten. Aber mein Gott, man wächst an seinen Herausforderungen, war schon immer so.
Eine Herausforderung hattest du
Ja.
definitiv genug die letzten Jahre. Aber gehen wir mal zu dem Journalistischen wieder zurück. Schöne, außergewöhnliche Themen. Wir hatten ja einiges im Programm. Was war denn was gewesen, ein Thema oder ein Beitrag oder irgendwas, was dir besonders in letzter Zeit, die letzten Monate, Wochen so im Gedächtnis geblieben ist, wo du dachtest, wow, das war echt eine tolle Story. Was trifft so deinen Geschmack? Was spricht
Es
dich
waren
an?
eigentlich mehrere, und es waren auch jetzt wieder auf die Corona-Zeit gemünzt halt, immer die Geschichten, die ganz nah an den Menschen dran waren. Also immer dann beispielsweise, und das ist jetzt nicht, weil nur wir uns unterhalten, aber die Geschichte über den Obdachlosen, der in der Corona-Zeit nicht mehr weiß, wo er duscht, weil einfach im Männerwohnheim auch die Abläufe nicht so sind, wie sie vorher waren. Und auf einmal stehen die Menschen, die ohnehin kein Obdach haben, ohne Toilette und ohne Dusche da. Das sind Dinge, wo ich gedacht habe, boah, das einmal zu sagen, ist ja das eine, aber den Menschen dann wirklich zu sehen und ihn es ihn zu sehen, wie er es sagt und dann dazu zu hören, das ging mir so unglaublich unter die Haut, dass ich gedacht habe, das sollten sich jetzt viele, viele Menschen anschauen, um die Tragweite dieser Krise zu verstehen und in wie vielen Verästelungen sie ihre Wirkung entfaltet. Das war jetzt ein Beispiel, aber es gab natürlich viele, wo wir Menschen begleitet haben und uns wirklich ganz nah mit denen zusammen angeschaut haben, wie sich ihr Lebensumfeld gerade verändert. Das waren Schüler, das waren Pflegekräfte, das waren Senioren. Also wir sind ja sozusagen hoch und runter durch die Gesellschaft mit unseren Beiträgen. Und jeder einzelne davon war so, dass ich gedacht habe, der war es wert.
Das ist gut, wenn man das sagen kann, dann haben wir doch wirklich was richtig gemacht. Wir haben schon ein paar schwierige Themen auch so ein bisschen angesprochen. Ich sage nur Stichworte, zwei Insolvenzen, der Tod unseres Gesellschafters, an den wir den Film geschickt haben, der ja Ende des Jahres leider von uns gegangen ist, plötzlich und völlig überraschend. Ich frage dich jetzt gar nicht, wie es dir damit geht. Ich mache das nicht. Und ich traue mich auch nicht zu fragen, wie viele schlaflose Nächte du hattest. Auch das traue ich mich nicht zu fragen. Das werde ich alles nicht machen. Aber ich frage dich, wie du es geschafft hast, den Glauben nicht zu verlieren. Dass du gesagt hast, nein, wir ziehen das jetzt durch, egal welche Hindernisse uns sich jetzt in den Weg stellen. Wir räumen die jetzt weg und wir machen das. Und wo war deine Kraftquelle? Wie hast du da immer wieder Kraft gezogen?
Das sind zwei Dinge. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wir reden hier ja nicht aus der Marketingbox, sondern wirklich authentisch und also aus uns heraus. Und viele, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Monaten, würden das bestätigen können. Ich habe immer gesagt, es gibt zwei Faktoren, die mich da umtreiben. Das eine sind unsere Zuschauer, weil ich einfach weiß, wie viele Menschen uns nutzen. Und solange die uns gucken, lohnt sich der Kampf und sie tun es. Und unsere Mitarbeiter, schlicht und ergreifend. Am Rhein-Neckar-Fernsehen hängen letztlich im Moment 25 Existenzen. Plus diejenigen, die zusätzlich bei uns ihr Geld verdienen, Studierende und freie Mitarbeiter auch noch zusätzlich. Also sagen wir mal, das sind 35, 40 Menschen etwa, die im Moment aus diesem Sender heraus ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wir waren schon mal viel mehr und ich habe ja diese Phasen gehabt. Du hast eben schon gesagt, wir haben zwei Insolvenzen hinter uns, die aus unterschiedlichen Gründen passiert sind. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr aufarbeiten. Aber da hat man sich eben auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt. Was für mich schlimm war, und da gab es ja auch diese Situation, dass die Anwälte gesagt haben, wir können das für sie erledigen. Also damals war der Bert Ziegelmann ja eben auch noch mit an Bord und wir saßen da zu zweit sozusagen an der Spitze. Und wir haben aber unisono beide gesagt, wir halten da unseren Kopf hin, wir führen diese Gespräche natürlich letztlich, denn RNF ist irgendwie eine Familie. Und auch wenn es jetzt blöd wird, da ducken wir uns jetzt nicht weg. Wir führen diese Gespräche selbst und wir stecken auch die Kritik dafür ein. Das ist schwer gewesen, aber im Nachhinein, glaube ich, waren wir uns ja selbst auch schuldig irgendwie. Ja? Also das, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist eine, ist dann für die Selbstachtung wichtig, dass man sowas nicht abdrückt, sondern auch wenn die Zeiten schlimm sind, dass man das dann doch durchzieht. Feiern können alle zusammen, aber das mittragen, was da passiert, das muss man halt erstmal machen. So, und um jeden Einzelnen, von dem wir uns da trennen mussten, war schlimm, emotional schlimm. Und ich kann auch die Kränkungen, die dadurch entstanden sind, die Verletzungen, ich kann das alles voll nachvollziehen, weil wir haben es ja mit durchlebt letztlich alle miteinander. So, und jetzt sind es noch 25 Leute in Festanstellung, die diesen Sender wuppen tagtäglich. Und für die lohnt sich jede extra Meile immer und immer wieder. kann es nicht anders sagen. Also solange es irgendeinen Weg gibt, die Belegschaft zu schützen vor weiterem Ungemach, mache ich das natürlich. Und umgekehrt weiß ich halt auch, dass wir alle das ja wollen. Also wenn ich jetzt spüren würde innerhalb der Belegschaft, da gibt es Tendenzen, dass wir uns selbst überdrüssig werden oder dass wir uns alle nicht mehr leiden können oder dass ich weiß ja nicht, was da alles passieren kann. Dass es einfach Auflösungstendenzen gibt und wir alle sagen, boah, die Krise ist jetzt eine zu viel oder so. Das ist ja alles nicht passiert. Also, und ich spüre es im Moment auch wieder nicht, obwohl uns Corona ganz schön schlägt und die Gesellschaftssituation das Leben jetzt gerade nicht leichter macht. Die Situation ist im Moment eben die folgende. Du hast eben gesagt, Andreas Schneider-Neureither ist gestorben Anfang November. Seitdem, aber das ist ein ganz normaler Prozess, gibt es eben niemanden, der offiziell die Gesellschafterposition innehat. Das kann auch noch eine Weile dauern, aber ein Unternehmen wie wir braucht einen stabilen Gesellschafter, um beispielsweise Corona-Hilfen beantragen zu können. Kriegen wir jetzt nicht im ersten Schritt, sodass wir da natürlich eine Lösung suchen, einerseits und andererseits einfach schauen, dass wir trotz der schwierigen Zeiten die Werbeumsätze so weit oben halten, dass wir einfach ohne Corona-Hilfen hoffentlich irgendwie durchkommen. Also das ist so mal ganz grob gesagt die Strategie. Und ich spüre eben, weil wir ja intern auch transparent damit umgehen, dass der Rückhalt da ist und dass niemand den Kopf in den Sand steckt. Wenn das passieren würde, wäre es für mich erheblich schwieriger, diesen Weg zu gehen. Aber ich weiß ja, für wen ich das mache. Und ich weiß, dass ich auch ja nicht allein bin damit. Ich kann ja die Sorgen teilen. Und das ist ganz wichtig. Ich habe um mich herum einen Haufen Menschen, die einfach mit an einem Strang ziehen. Und dann weiß man schon, wofür man es tut. Und ich bin jetzt halt nur zufällig derjenige, der jetzt in der Rolle ist, das irgendwie an der Spitze irgendwie führen zu müssen. Aber ich hole mir ja doch aus dem Team heraus immer wieder auch den Rat, neue Ideen, lass mich auch beraten, nimm sozusagen den Input, der da auch ganz organisch von alleine kommt, auf und versuche den irgendwie dann in die Strategie des weiteren Fortgehens mit einfließen zu lassen, dass wir am Schluss sagen können, wir haben da nichts verpasst. Also wir haben immer die Dinge getan, von denen wir gemeinsam geglaubt haben, dass sie richtig sind. Und nun sind wir kein Laden, der mit Leuten bestückt wäre, die keine Ideen haben. Also wir haben viele Ideen, wir haben unglaublich viele kreative Köpfe, wir haben Leute, die wirklich permanent über ihre Grenzen hinausgehen, um ein gutes Produkt darzustellen. Insofern alles okay.
Weiß man denn schon irgendwas, wie es weitergeht? Also ich spiele jetzt gerade auf diese Gesellschaftersituation an. Gibt es da jetzt schon Gespräche über vielleicht einen möglichen Verkauf oder ähnliches? Kannst du dazu irgendwas sagen? Magst du dazu irgendwas
Kann
sagen?
ich tatsächlich nicht, aber nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil es einfach nichts Neues gibt. Also es gibt, die Situation ist die, dass die Erbengemeinschaft, die natürlich auch vom Tod des Vaters, Ehemanns emotional fürchterlich mitgenommen ist, nicht agieren kann, selbst wenn sie will. Also es geht gar nicht im Moment. Wir müssen einfach durchstehen, dass da jetzt der ganz normale Prozess des Erbens vorangeht. Da sind Gerichte involviert, wie das eben so ist, ne? Also da, ich
Muss man
selbst
jetzt
weiß
einfach
das nicht, da muss
abwarten.
man einfach noch ein bisschen abwarten. Aber wir spüren ja auch viel Unterstützung von unseren eigenen Partnern, von unseren Geschäftspartnern, die Situation auch kennen und die uns unterstützen und sagen, naja, also wir arbeiten jetzt halt einfach weiter. Das wird schon weitergehen. Klar.
Wir haben jetzt schon über ein paar besondere Momente gesprochen. Aber einen besonderen Moment dürfen wir nicht auslassen. Wir haben die Dudenstraße verlassen. Unser Zuhause quasi, wo wir groß geworden sind, unser Elternhaus, wir haben es verlassen, sind in die große, weite Welt gezogen. Wie war denn der Moment, als du dann letztendlich die Kündigung abgegeben hast, als du wusstest, okay, jetzt ist es wirklich soweit, wir werden hier ausziehen?
Da war mir ganz schön mulmig,
Das glaube ich.
weil das natürlich der Point of No Return war. Also das ist dann schon so, mir ist das Bild neulich eingefallen, eigentlich in einem anderen Zusammenhang, aber hier passt es auch. Man geht dann auf die Skipiste, also steigt oben dann in den Hang ein und ab dann geht es nur noch die Falllinie entlang, egal was da dann zwischendurch kommt. Dann kannst du noch links und rechts ein bisschen steuern. Aber bremsen und aufhalten wirst du den Prozess dann nicht mehr. Also es geht dann einfach runter, bis du ins Tal kommst und du guckst halt, dass du jede Bodenwelle möglichst gut abfederst und gegen keinen Felsen fährst. Ein bisschen so war das in dem Fall dann auch. Dass wir aus der Dudenstraße raus sind, das hatte ja nun mehrere Aspekte oder dahinter stehen einfach mehrere Dinge. Zum einen, der Studiokomplex in der Dudenstraße wurde ja angelegt in den 80er Jahren und heute wird Fernsehen vollkommen anders gemacht als in den 80er Jahren. Weniger voluminös, mit weniger großer Technik. Die Technik ist auch nicht mehr so teuer.
Archiv.
Wir bauen heute Fernsehübertragungen per Internet auf, so wie jeder zu Hause letztlich eine Videokonferenz auch jetzt machen kann. Und es gibt Zoom-Konferenzen und die Leute machen virtuelle Events und Gedöns. Und letztlich ist das ja auch irgendwie Fernsehen machen. Also die Technologie, die dahinter steckt, ist eine ähnliche. Und da brauchst du nicht mehr so einen
Allein schon das
Riesenbau.
Archiv. Allein schon das Thema Archiv, wenn man sich das überlegt, das waren ja ganze Räume mit Bändern, die in der Dudenstraße noch waren. Das braucht man ja
Nö,
heutzutage gar nicht mehr.
das war ja so das erste Mal, als man gemerkt hat, ups, eben verändert sich wirklich was. Der Umstieg von der analogen auf die digitale Technik, die ja schon, also bei RNF, beginnend 2004 angefangen hat und bis 2010 weitgehend abgeschlossen war. Seitdem hat sich natürlich auch unglaublich viel getan, aber im Prinzip hat man da schon gemerkt, all die Bänder, die da in den Regalen stehen, also das waren ja wirklich viele, viele, viele Meter Regale und die Kassetten waren auch ganz schön groß. Das passt jetzt alles halt auf ein paar Festplatten. Ne? Und die Festplatten wurden dann auch immer größer und da passte immer mehr drauf. Und die Codecs, in denen die Videos verpackt sind, die wurden immer besser, die Komprimierungsverfahren immer besser, also das einzelne Videofile immer kleiner. Also man kriegt heute einfach unglaublich viel Datenmaterial auf so eine Festplatte drauf und wenn die sauber abgesichert ist, dann hat man damit sein Archiv Schluss aus. Und das zieht sich ja durch alle Produktionsbereiche. Also das war das eine Ding, der Sender ist uns einfach zu groß geworden, einerseits wegen der Produktionstechnik und dann auch eben aufgrund des dezimierten Personals, da war unglaublich viel Leerraum im wahrsten Wortsinn, sodass wir uns dann überlegt haben, nachdem auch die Technik jetzt vor einer Erneuerung stand, ganz turnusgemäß. Wie denkt man denn im Jahr 2020 Fernsehen neu? Also wie würde man es denn machen, wenn man jetzt einen Fernsehsender, der die Ansprüche hat, die wir haben als Regionalsender, wie würde man den ganz neu denken in seiner Aufstellung? Und dann haben wir den halt ganz neu gedacht und gesehen, okay, das geht alles ein bisschen kleiner, das geht effizienter, das geht flexibler. Also lass es uns machen.
Ja, und genau, lass es uns machen. Und du bist ja nicht einfach nur mit uns umgezogen, mit Sack und Pack, sondern du hast uns auch noch gleich in drei Städte verteilt. Direkt Ma Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg sitzen wir jetzt überall verstreut, teilweise auch zu Hause im Homeoffice. Also wir sitzen eigentlich im Moment überall in der ganzen Region verteilt. Wie läuft das denn so? Bist du zufrieden damit? Welches Feedback bekommst du auch, ne? Läuft das alles reibungslos? Weil ich meine, wir sind eh schon in Rudelflöhe und jetzt sind die Flöhe noch nicht mal mehr an einem
Ja.
Standort.
Das
Noch
müsste
nicht
ich ja
mal
eigentlich
einfach.
dich fragen, wie läuft's denn? Weil Ich habe es mir einfallen lassen und ihr müsst damit leben. Also, ich sag mal so, es läuft noch nicht ganz so rund, wie es hätte sollen, weil wir einfach durch die Zäsur, die wir eben schon besprochen hatten, durch den Tod vom Andreas, einfach jetzt nicht in den Schritten vorwärts gehen konnten, wie wir das eigentlich wollten. Das heißt, wir haben jetzt diese drei Standorte. Der Standort Mannheim ist jetzt unser Sendestandort. Der Standort Heidelberg hat seine erste Sendung erlebt. Da fehlen aber tatsächlich noch ein paar Brocken, die dort investiert werden müssen. Und am Ende wäre es dann so, dass wirklich jeder mit einer autarken Produktionseinheit unterwegs ist, mit Kamera, Laptop, Mikrofon, Stativ. Und wirklich aus irgendeinem dieser Produktionsbüros, nenne ich es jetzt mal, diese kleinen flexiblen Studios produzieren kann. Und das läuft dann am Ende über den Fernsehsender und ich sage auch über den Fernsehsender, weil wir natürlich in der Denke, in Zeiten des Medienwandels, alle digitalen Kanäle gleichwertig bestücken wollen. Das heißt, jemand, der nun mit einer Kamera und mit einem Laptop unterwegs ist, kann fürs Fernsehen produzieren, kann aber auch für alle anderen digitalen Kanäle produzieren und kann auch vor Ort produzieren und hat sein Datenvolumen dabei und kann über sein iPhone eine Live-Schaltung in irgendeine Sendung machen. Die Idee ist ja schon seit ein paar Jahren beim Rhein-Neckar-Fernsehen, dass wir die Technologien, die im Internet sich etablieren, nutzen, um damit normales Fernsehen zu machen. Das haben wir an ganz vielen Stellen schon bewiesen, dass das gut funktioniert. Und jetzt haben wir eben den einen essentiellen Schritt gemacht, dass die Sendetechnik und das Redaktionssystem und alles, was man im Hintergrund braucht, um Fernsehen zu produzieren, in die Cloud verlegt haben. Also das Internet nutzen, um damit Fernsehen zu machen. Und das macht es natürlich irre flexibel. Der Flaschenhals ist dann häufig doch, dass man eine dicke Internetleitung braucht. Also weil einfach Video im Livestream nicht unglaublich groß ist, aber einfach eine stabile Verbindung braucht. Das ist eine Sache, an der wird jetzt noch gefeilt. Also da gibt es noch Feintuning. Aber wenn man sich die Herausforderung selbst nicht stellt, wird man sie auch nicht lösen. Also lösen wir es. Und kriegen damit ein super zeitgemäßes, modernes Senderkonstrukt hin. Warum überhaupt? Also warum tut man sich das an, sich auf drei Standorte zu verteilen? Die Frage wurde mir ja schon häufiger gestellt. Wir leben nun mal in Zeiten des Medienwandels. Die Eintrittsschwelle, um Video zu machen, ist vergleichsweise gering geworden. Was immer bleiben wird, ist die Ressource Mensch, die einfach nicht ganz günstig ist. Als Fernsehjournalist muss man zu den Ereignissen hin. Man muss die Bilder einsammeln. Man kann sie nicht nachtelefonieren. Also ist die eine Idee, dass man zum einen nah an den Orten ist, an denen die Ereignisse passieren. Das heißt, zunächst mal in den drei großen Städten unserer Region, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Wenn ich vom Produktionsstandort Ludwigshafen nach Heidelberg fahre, in den Produktionsstandort bin ich eine halbe Stunde unterwegs. Diese halbe Stunde, egal wo ich jetzt sitze, kann ich mir sparen, wenn ich direkt vor Ort bin, schon mal. Das heißt, ich spare mir einfach Wege. Ich kann durch die dezentrale Struktur komme ich schneller zu einem Ergebnis. Der Beitrag wird schneller fertig, kann schneller online gestellt werden. Und was für uns als Privatsender auch von Belang ist, einfach die Präsenz vor Ort, auch die Werbekunden schauen natürlich, wie gut werde ich denn in meinem Sendegebiet, also in diesem Konstrukt Rhein-Neckar-Fernsehen, wie gut wird denn meine Subregion darin beachtet? Und da ist es ganz wichtig, meiner Ansicht nach, vor Ort zu sein, ansprechbar zu sein und auch für unsere Werbekunden beispielsweise kurze Wege zu haben. Ich glaube, es gäbe ein Mentalitätsproblem, wenn ein Ludwigshafener Kunde, um uns zu besuchen, nach Heidelberg fahren müsste. Das würde er ungern tun, vielleicht. Das ist doch viel besser, wenn man da vor Ort ist und dann auch vor Ort am Ende noch speziell für den Ort konfektionierte Sendungen machen kann, die dann dort auch in diesem Setting stattfinden, beispielsweise. Das ist ja also der weitere Plan, dass wir wenn wir uns dann an den unterschiedlichen Produktionsstandorten heimisch gemacht haben, die alle mit einer Studiokapazität auch ausgestattet sind, direkt dort auch Sendungen für diese Subregion produzieren. Subregion, blödes Wort für beispielsweise Ludwigshafen, Heidelberg, Mannheim, Vorderpfalz, Rhein-Neckar-Kreis. Wenn man mal wieder zusammensitzen kann in einem Studio, ein persönliches Gespräch führen kann, eine Talkshow aufziehen kann, dann müssen die Leute nicht mehr quer durch die Metropolregion fahren, sondern kommen wirklich mal kurz in diesem Studio vorbei. Und das ist ja auch so ein Zug dieser Zeit, dass die Dinge, die zu besprechen sind, viel kurzfristiger angesetzt werden, ganz kurzfristig aktuell werden, dass sie dann auch schnell auf Sendung müssen. Man will weniger drumherum organisieren müssen, man will dieses Thema schnell aufarbeiten und schnell an die Zuschauer oder User bringen. Und das macht diese dezentrale Struktur besser möglich, als wenn man jetzt in irgendeinem Monolithen sitzt, der entweder in Mannheim oder in Heidelberg oder in Ludwigshafen angesiedelt wäre. Da verliere ich einfach einen Teil der Region und das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Wir wollen schnell an den Orten sein können und uns auch schnell die Gäste, die wir brauchen, in unser Studio ziehen können. Was uns ja in diesen Zeiten jetzt auch noch geholfen hat, und das war in der ersten Planung für diese Struktur gar nicht so drin, dass inzwischen ja alle relevanten Gäste, die man mal in so eine Sendung einladen kann, ihre eigenen Videokameras zu Hause im eigenen Office oder Homeoffice am Start haben, sodass man die ganz leicht auch in so eine Sendung zuschalten kann. Das ist ja wirklich auch so eine Geschichte, die uns geholfen hat. Selbst ARD und ZDF, selbst die ganz großen überregionalen Nachrichtenmagazine, Tagesthemen und Heute-Journal nutzen die inzwischen bekannten Plattformen von Skype über Zoom bis zu Teams und Google Meet, um Gäste im Bild in die Sendungen reinzuholen, um Zitate einzuholen. Die führen Interviews über Skype, so wie wir es auch tun. Und da hat sich dann so ein bisschen die Medienwelt wieder emanzipiert. In der Vergangenheit war es ja so, dass diese Schaltgespräche entweder geführt wurden zwischen Hauptstadtstudio Berlin und den Zentralen in Hamburg und Mainz, je nachdem, oder dass eben ein Satellitenwagen irgendwo hingeschickt wurde, der dann halt eine Verbindung aufgebaut hat ins Hauptstudio. Und dann wurden diese Interviews geführt, was wir als Regionalsender so nicht hinstellen konnten. Also entweder mussten wir hin und das Interview dort machen, oder die Gäste kamen zu uns ins Studio. Und inzwischen ist das alles so demokratisiert und emanzipiert, dass wir natürlich alle Interviews über Skype oder sonst wie machen können und damit auch die Inhalte im Regionalfernsehen wertiger werden. Und lass mich das noch kurz dranhängen. Ich monologisiere. Es scheint auch zu wirken. Also es gibt jetzt demnächst, wird veröffentlicht, eine unabhängige Untersuchung der Landesmedienanstalt. Da haben wir jetzt auch nur ganz grobe Auszüge gehört, aber der Tenor dieser Auswertung ist, Regionalfernsehen hat im Vergleich zu früher erheblich an Zuschauern und an Wertschätzung gewonnen, über alle Sender hinweg. Und ich vermute, es hängt einfach daran, dass wir eben durch diese Produktionsmittel aus dem Internet eine höhere inhaltliche Qualität darstellen können als vorher. Dafür können wir letztlich nichts, weil das einfach ein Zug der Zeit ist. Man muss aber die Tools eben nutzen, man muss sie einbauen, und man muss an sie rangehen, damit das funktioniert. Das haben wir halt schon relativ frühzeitig gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach aufgrund dieses erhöhten Aktualitätsgrades durchaus mehr Menschen bei uns zuschauen, nämlich bis zu 30% mehr als vorher. Und das ist doch ein Riesenerfolg. Also das zeigt dann auch, dass das Medium Fernsehen alles andere als abgekündigt ist, bei allen neuen Plattformen, die da kommen, bis hin zu Clubhouse jetzt. Ja. Es hat einfach eine unglaubliche Durchdringung und eine Breitenwirkung. Und die hat jetzt nochmal einen Boost dadurch erfahren, dass man einfach noch schneller und authentischer berichten kann, Leute reinholen kann und sie nicht nur reden lässt, sondern natürlich auch journalistisch einordnet. Das ist ja die eigentliche Aufgabe, die wir haben. Reden können die alle überall, auf Facebook und sonst wo. Da wird aber nicht nachgefragt und da wird auch nicht eingeordnet. Und da muss man sich da können die Leute auch den Kontext selbst setzen. Bei uns müssen auf Fragen reagieren. Und das ist dann nochmal, und wir stellen halt die Fragen, die man vielleicht in einem Facebook-Aufsager nicht unbedingt würde beantworten wollen.
Nein, aber zwei Sachen möchte ich ergänzen. Sache Nummer eins oder Punkt eins ist, dass das natürlich auch so ein bisschen momentan technische Hakereien bei uns auch ein bisschen begründet, diese ganzen Umstellungen. Ne? Das möchte ich einfach nur nochmal den Zuhörern nochmal mit an die Hand geben, wenn man hört, was wir alles umgestellt, umgebaut haben, neue Sendeabwicklung und so weiter. Das hat natürlich einfach auch dazu geführt, dass es manchmal an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen ruckelt. Da sind wir aber dran. Und das Zweite ist, jetzt wissen Sie, liebe Zuhörer, warum Ralf Kühnel bekannt für King Speeches ist. Er macht gerne, das ist so ein interner Witz. Sorry, Ralf, da kommst du jetzt nicht drum rum. Der Ralf ist bekannt dafür, dass er keine kurzen Moderationen kann. Er kann es nicht. Er hat viele Qualitäten. Er kann aber nicht kurz reden. Aber man hört ihm ja auch gerne zu. Das ist ja, er redet ja keinen Quatsch. Also von daher ist
Ich
es ja
sag's
auch
mal
völlig in
anders.
Ordnung.
Ich entwickle gerne Gedanken, so dass sie nachvollziehbar werden.
Sehr schön.
Ja,
Ja,
nee, aber
nein.
um das nochmal, auch das ganz kurz einzuordnen und wirklich kurz, der Bruch, den wir da gemacht haben innerhalb dieses Umzuges, der war natürlich radikal. Also man muss sich jetzt schon vorstellen, wir sind von einer herkömmlichen Sendetechnik auf eine vollkommen neue Technologie umgeschwenkt, die natürlich ihre Kinderkrankheiten hat. Aber ich halte allein diese Technik für zukunftsfähig. Denn was wir in Zukunft nicht mehr wollen, sind proprietäre Netze, die nur da funktionieren, wo sie fest eingebaut sind. Also der Zug geht ja nun, ob man das jetzt gut findet oder nicht, geht in Richtung 5G, schnelle Datenverbindungen, was uns nochmal ganz neue Produktionsworkflows bringen wird, was nochmal eine ganz andere Durchdringung an Informationen in die Netze hineinbringen wird, die, also wir kommen ja in einen Zustand, in der die Netzkapazität quasi unbegrenzt ist. Und wenn ich dann mit einer technischen Mimik an den Start gehe, die sagt, ich kann nur von einem bestimmten Ort aus in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung senden, dann bin ich natürlich verratzt. Also wir müssen jetzt die Grundlage legen, auch wenn es am Anfang wirklich noch Kinderkrankheiten sind, um später fortschrittlich sein zu können. Das ist nur einfach so. Und dafür hat es noch einigermaßen gut geklappt, muss ich sagen.
Finde ich
Wir haben
auch.
natürlich mit Dingen zu kämpfen und auch die Zuschauer haben das gesehen an der einen oder anderen Stelle. Aber wir haben uns jetzt sozusagen als eine der ersten aus dieser Einbahnstraße der alten Technik herauskatapultiert. Und sind jetzt auf einem Weg, der wirklich zukunftsfähig ist. Also wir können von der Basis aus, die wir uns jetzt geschaffen haben, uns in alle Richtungen entwickeln, können alle Strömungen, die es in Zukunft gibt, mit an Bord nehmen, in den Produktionsprozess einfließen lassen. Und das ist einfach ein Riesenvorteil gegenüber der sehr monolithischen alten Broadcast-Struktur. Und an irgendeiner Stelle muss man den Sprung machen. Und letztlich war es ja so, wir sind an einem Wochenende mit unserer Sendetechnik umgezogen,
Ja, völlig verrückt.
haben freitags mit der alten Technik gesendet und ab montags mit der neuen. Und das muss uns erstmal einer
Ja,
nachmachen. Also,
das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das war schon echt
und
spektakulär,
das
was
ist
da
ja nun
ablief an
auch,
dem
also,
Wochenende.
und das kommt ja aus unserem eigenen Team heraus. Also sicherlich, also mit der Hilfe. Ich sage jetzt einen Namen, den kennen unsere Zuschauer natürlich nicht, aber der Jens hat uns da natürlich erheblich geholfen, der aber auch schon lange ein sehr befreundeter Dienstleister ist, sozusagen. Also da ist viel, viel sehr zeitgemäße Expertise hat da zusammengewirkt, dass das überhaupt geklappt hat. Und ich bin mit dem Ergebnis, so wie es am Schluss jetzt oder so wie es im aktuellen Status dasteht, sehr zufrieden. Da gibt es natürlich noch Dinge zu verbessern. Aber wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt als kleines RNF so einen Konzern wie Vodafone herausfordern, bei sich selbst auf Fehlersuche zu gehen, warum das eine oder andere Ding bei denen nicht funktioniert, dann weiß man, wie tief wir da in etablierte Workflows eingreifen. Nur die kommen ja nicht drum rum, weil andere werden das auch machen, was wir jetzt gemacht haben. So, und insofern ist es für niemanden verlorene Zeit, sondern es sind alles nur Innovationsprozesse. Alle reden von Digitalisierung, wir machen es halt. Und es bringt halt das ein oder andere Ungemach mal mit sich, aber damit können wir ganz gut leben.
Also, liebe Zuhörer, Sie verstehen jetzt, warum King
Ich habe gesagt, ich mache es kurz,
Speeches.
gell? Entschuldigung.
Ach Gott. Nein, es ist ja, wie gesagt, ja auch spannend. Man hört ja auch gerne zu. Und, liebe Zuhörer, was Sie gemerkt haben, ist, Technik ist ziemlich Ralfs Ding. Also, er hat da richtig Spaß dran. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen den privaten Ralf auch mal so ein bisschen, ne? So, welche Tools, sag mal, gib mal ein paar Sachen, die du momentan total lieb hast. So Technik-Nerd-Kram. Was magst du da im
Also mir ist
Momentan?
ja zu Beginn dieser Woche was passiert, was ich selbst nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Der ein oder andere, der uns jetzt vielleicht zuhört, und dazu passt ja das Podcast-Thema ganz gut, hat ja inzwischen Clubhouse kennengelernt. Das ist,
Genau, magst du
naja,
mal
muss
kurz
ich wohl.
erklären, was Clubhouse
Also
vielleicht ist für. Ja.
ist ja eine App, die hat jetzt schon auch es geschafft, in die Hauptnachrichten bei ARD und ZDF zu kommen, nachdem Bodo Ramelow sich dort ein bisschen verplappert hat. Der ein oder andere, der es in den Nachrichten gehört hat, konnte vielleicht nicht so genau einordnen, worum es da geht. Ist also ein neues soziales Netzwerk, das Live-Audio-Unterhaltungen ermöglicht. Das heißt, da sitzen auf einer virtuellen Bühne, sitzen mehrere Speaker, ein Moderator, mehrere Speaker. Und dann gibt es ein Publikum, das da zuhören kann von bis zu 5000 Menschen im Moment. Die können sich dann auch zu Wort melden, Fragen stellen, wenn der Moderator sie drannimmt. Und das Ganze ist eine ziemlich interaktive Geschichte, funktioniert im Moment nur mit iPhones, blöderweise, was dem Ding schon den Ruf eingebracht hat, irgendwie elitär zu sein, weil alle Android-User im Moment ausgeschlossen sind. Aber das wird ja sicherlich noch nachkommen. Und dadurch sind innerhalb von Tagen, innerhalb von Deutschland, sind neue Formate entstanden. Bis hin dazu, dass Doro Bär und Helge Braun ihre Digitalstrategie letztlich auf Clubhouse schon erläutert haben, nachdem sie offiziell natürlich in einer Videoschalte für alle vorgestellt wurde aber die Digitalstrategie der Bundesregierung dann auf Clubhouse diskutiert. Konnten sich Leute dann melden und die beiden haben dann halt Fragen beantwortet und eben nicht nur Journalisten, sondern quasi jeden Bürger, der sich dort angemeldet hatte und ein iPhone halt zur Verfügung hat, sagen wir mal so. Also das ist ein neues Format, was sich jetzt einfach innerhalb der letzten Tage innerhalb von Deutschland verbreitet hat. Thomas Gottschalk hat mitgemacht, Joko Winterscheid, Elias Mbarek, Bodo Ramelow und noch ein paar Promis mehr. Unglaublich hohe Promidichte. Sodass das auch relativ schnell jetzt innerhalb dieses Kreises derer, die das mitbekommen haben, populär wurde. So, das wäre ja schon genug, damit zu spielen. Und was mir jetzt Anfang der Woche passiert ist, dass ich auf welche Art und Weise auch immer in das Beta-Programm von Twitter reingerutscht bin, das genau diese Funktion seit Ende letzten Jahres auch ausprobiert in einer kleinen Beta-Gruppe. Da machen erst mehrere hundert Leute weltweit mit. Warum ich da freigeschaltet wurde, weiß ich nicht. Aber wenn du mich fragst, was macht dir als Nerd im Moment am meisten Spaß, dann Beta-Tester auf Twitter von Twitter Spaces zu sein, wo nämlich genau diese Dinge im Moment ausprobiert werden. Also eine vollkommen neue Funktion innerhalb der Twitter-App. Bin ich ja von Anfang an irgendwie dabei gewesen, habe da schon viel Spaß gehabt. Und jetzt eben dieses neue Ding. Und bis jetzt habe ich innerhalb von Deutschland drei, na, vier Leute gefunden, die auch diesen Zugang hatten und gesehen haben, dass sie sich da in so einen Twitter-Space mit einloggen können. Und ich war jetzt mehrfach abends da gesessen und habe mit irgendwelchen Menschen, die in New York und San Francisco sitzen, Audio-Chats gemacht und mit denen mich über mehr oder minder unsinniges Zeug unterhalten, weil es ja ansonsten keine gemeinsame Basis gibt, außer dass man in so einem gemeinsamen Audioraum gelandet ist, in dem man miteinander reden kann. Und wirklich zufällig zusammengewürfelte Menschen, die auch gar nicht wissen, warum sie freigeschaltet wurden. Also das weiß keiner von denen. Und wir probieren es aber halt aus und melden dann zurück, was alles funktioniert, was nicht funktioniert, wie heftig die Verbindungsabbrüche sind, etc. pp., ob die Funktionen funktionieren. schönes Tool, was mir gut gefällt, ist, alles, was geredet wird, wird automatisch transkribiert. Also man kann es auch mitlesen, wenn man gerade mal nicht zuhören kann. Auch schön. Also das muss ich mal noch so herausbilden. Was ich spannend daran finde, jetzt unter dem journalistischen Aspekt, weil ja auf Twitter ausgerechnet viele Politiker und Journalisten unterwegs sind. Ich könnte mir vorstellen, dass dort irgendwann Pressekonferenzen stattfinden, so ad hoc, sodass irgendeiner nicht nur einen Tweet raushaut, speziell wenn man sich amerikanisches Fernsehen anschaut, nicht erst seit Trump, war ja vorher schon so, dass also viel politische Diskussion wird ja über Twitter angestoßen. Da haut irgendein Politiker irgendeinen Tweet raus und dann wird darüber diskutiert, egal wie werthaltig der nur ist oder nicht. Aber es ist zumindest der Kristallisationspunkt, um eine politische Diskussion anzustoßen. Dann wird darauf geantwortet, dann gibt es dazu vielleicht ein Interview und O-Töne und alles, was man so hat. Könnte mir ja vorstellen, dass in Zukunft ein Tweet rausgehauen wird und gleich der Space dazu eröffnet wird, dass man dann sofort drüber diskutieren kann. Und dass man sozusagen da, dass das eine Informations- oder eine Diskussionsbörse irgendwie wird, muss man mal beobachten. Aber das hat natürlich auch alles mit Medienwandel zu tun. Und wenn man auf mein Twitter-Profil geht, sieht man da auch, da steht oben in der Biografie drin, Hashtag Media Change ist tatsächlich so ein Steckenpferd, was mich an der Stelle beschäftigt und von dem ich immer mal versuche, Dinge auch in unsere tägliche Arbeit so ein bisschen mit einfließen zu lassen, ohne dass es gleich zu herausfordernd für Mitarbeiter und/oder Zuschauer wird.
Du hast auch einen Blog, wo du zum Beispiel auch über Clubhouse geschrieben hast. Du hast den Twitter-Account einmal Ralf Kühne und auch den Twitter-Account Cacheplotzer. Es gibt bestimmt einige, die gerne erfahren würden, warum du dich selbst Cacheplotzer
Der
nennst.
Kirscheplotzer ist entstanden 2002, als ich mich bei eBay angemeldet habe und dort gesehen habe, na, oder 2000, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, habe ich mich angemeldet und habe gesehen, dass da kein Mensch, der dort unterwegs ist, einen echten Namen hat. Also, dass die alle irgendwie komische Usernamen haben, die zunächst mal anonymisierend wirken. Und dann habe ich mich auf meinem Schreibtisch umgeschaut und da stand ein Stück Kuchen, Stück Kirscheplotzer. Wenn der da nicht gestanden hätte, hätte es sein können, dass das Account Türklinke heißt oder Papierablage oder ich weiß nicht wie. Zum
Oder
Beispiel,
Frankfurter Zopf,
das hätte auch
möglicherweise.
sein können. Oder Hamburger, ich weiß es nicht. Also es stand ein Stück Kirscheplotzer da. Das hat mir dann ganz gut gefallen, weil man es auch so schön in das regionale Idiom verpacken kann. Ich bin ja dann doch bekennender Pfälzer und stehe auch zu unserem Dialekt. Und da habe ich gedacht, ach, Kirscheplotzer ist ganz schön, mal gucken. Und dann hat sie es etabliert. Und als ich dann ein paar Jahre später mich auf Twitter anmelden musste und dort genauso zunächst mal anonymisierte Handles unterwegs waren, habe ich halt den wiedergenommen. Und dann gab es den Kirscheplotzer, mit dem habe ich Twitter ausprobiert. Das wuchs relativ schnell und dann war das halt so. Und dann habe ich aber 2011 gedacht, all das, was ich als Kirscheplotzer schreibe, diese Banalitäten, die man am Anfang auf Twitter geschrieben hat, und da gab es dann am Anfang so dieses Ding, hast du wieder da reingeschrieben, dass du jetzt ein Käsebrot isst? Ja, warum? Also da habe ich gedacht, das fällt einem irgendwann auf die Füße, als dann mehr und mehr Twitter so ein professionelles Tool auch wurde, so wie ich eben gesagt habe. Mehr und mehr Politiker sind da hingekommen, Journalisten ohnehin. Und dann habe ich quasi einen Klarnamen-Account gemacht, um sozusagen professionelle Dinge diskutieren zu können im Zweifelsfall. Und auch Menschen folgen zu können, die dann nicht glauben, dass ihnen ein Stück Kuchen folgt, sondern eben ein Mensch. Und also bei dieser ganzen Diskussion, die es im Internet ja gibt, um Klarnamen oder nicht, bin ich einfach aus Transparenzgründen ein Klarnamenbefürworter. Ich stehe ja auch im Fernsehen mit meinem Namen letztlich. Und wenn ich im Fernsehen einen Kommentar erzähle oder meine Meinung im Fernsehen kundtue oder als Journalist präsent bin, dann stehe ich da natürlich mit meiner ganzen Person und mit meinem Gesicht dazu. Und das ist der Grund, weswegen ich das dann auch im Netz so haben möchte. Für mich. Gibt andere Sichtweisen, die sind total okay. Gibt gute Gründe, sich nicht öffentlich im Netz zu bewegen. Ich habe für mich entschieden, dass ich das so möchte und habe deswegen diese zwei Accounts. Und die eher private Seite ist der Casual Plotzer. und die eher professionelle Seite ist das Ralf-Könel-Account, wobei der Kerschuplotzer jetzt mehr brach liegt, muss ich sagen, und eigentlich nur noch übers Klarnamen-Account von mir kommuniziert wird.
Also Technik, man merkt schon, online, Social ist alles so voll dein Ding. Also ich glaube, das ist jetzt durchgekommen. Jetzt gehen wir mal zu einem anderen Ding, was, glaube ich, einen Großteil deines Lebens auch mitbestimmt hat, das Kapitol. Das Kapitol, ich glaube, du bist nicht mehr aktiv, ne? Das insofern, oder wie ist da momentan, oder welche Beziehung hast du noch zum Kapitol, oder welche Beziehung hattest du zum Kapitol? Weil ich glaube, dass man darf das bei dir wirklich nicht vernachlässigen, dass es in deinem Herzen, glaube ich, einen großen Stellenwert
Das
einnimmt, das
stimmt.
Kapitol.
Also ich bin da immer noch Gesellschafter. Und das habe ich auch an unterschiedlichen
Okay.
Stellen immer offengelegt. Da muss man ja, also muss man ja auch sagen, auch unter journalistischen Aspekten ist das ja doch immer so. Also der Thorsten Riehle, der ja nun auch Gemeinderat ist für die SPD, jetzt Fraktionsvorsitzender, ist dort mein Geschäftspartner und wir sind natürlich Kumpels. Ne? Deswegen würde ich jetzt nicht über den Thorsten berichten wollen müssen, in irgendeiner Form. Das würde ich immer irgendwie andere Leute machen lassen. Klar, also,
Nachvollziehbar.
aber das dazu. Das Kapitol ist mir ans Herz gewachsen, als ich gerade so einen Führerschein gemacht hatte und mit meinem Autochen über die Brücke fahren konnte. Und ich bin ja in Ludwigshafen groß geworden und habe dann dort die Doppelnächte erlebt und all das, was man so hat. Und war dann relativ geschockt, als es hieß, Kapitol macht zu, also das Haus macht dicht. Ich war da einfach gern. Atmosphäre, einfach super. Und dann hatte sich über die Bekanntschaft zum Thorsten, der Mitte der 90er Jahre ja Human Pacific produziert hatte und da so eine Künstlerszene betreut hat, mehr oder minder als Produzent, hatte sich ergeben, dass wir gesagt haben, Mensch, können wir mit diesem Kapitol irgendwas machen? Und dann haben wir tatsächlich so eine Art Businessplan gemacht, der natürlich im Nachhinein betrachtet vollkommen für die Katz war, aber wir haben daran geglaubt. Und dann haben wir 1998 eine GmbH gegründet, haben uns mit dem damaligen Besitzer, dem Dieter Spickert, geeinigt, dass wir dort als junges Team Kulturprogramm machen wollten und haben das dann auch angefangen. Wie gesagt, der Plan, den wir hatten, der war nach 3 Wochen quasi über den Haufen geworfen, als wir gemerkt haben, das läuft hier ja alles ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber bis heute hat es irgendwie gehalten, auch dank Thorsten. Gab es natürlich auch wirtschaftliche Krisen und alles, aber da auch da viel Kreativität und viel Engagement dabei. Und ich habe dann relativ bald gemerkt, dass das zeitlich einfach nicht zusammenpasst. Journalismus machen, was wirklich so ein Herzblutding ist, was ich habe. Und das Kulturhaus betreiben, was auch Herzblut ist, aber später dazu kam, der Wunsch, Journalist zu sein, war einfach früher. Und dann habe ich mich dafür entschieden, bin ideell dem Haus sicherlich immer verbunden geblieben. Und wir machen jetzt auch viele Dinge nach wie vor zusammen. Und jetzt war es mir natürlich eine große Freude innerhalb dieser Corona-Zeit, diese Initiative, die im Kapitol entstanden war, Livestreaming-Konzerte für Publikum anzubieten, das nicht mehr im Saal dabei sein konnte, mit ins Fernsehen zu ziehen. Das haben wir fürs
Ja, das war
Kapitol,
toll.
also da haben wir es ausprobiert, weil es eben da die enge Verbindung gab. Danach war aber auch klar, dass das keine exklusive Geschichte sein darf, denn an vielen Ecken in der Region sind Livestreamings entstanden und wir haben all denen dann angeboten, wenn ihr mal was habt, was nun wirklich so ist, dass man das im Fernsehen nochmal sehen möchte. Lasst uns das Video zukommen, wir senden das, damit die Zuschauer zu Hause etwas davon haben. Das hat ganz gut ja auch geklappt. Da hatten wir dann beispielsweise Amokoma auf dem Sender. Wir hatten die Show unterschiedlicher Künstler aus Heidelberg, die dort dreimal im Theater produziert hatten auf dem Sender. Wir hatten die T-Band aus Schriesheim. Ach, irre viele Geschichten, das Kurpfälzische Kammerorchester. Also mir fällt jetzt so schnell das alles nicht ein. Aber wir haben RNF in dem Zug für die Kulturszene in der Region geöffnet als Bühne, weil eben kein Publikum mehr vor Ort dabei sein durfte. Die Kulturszene hat es gerne angenommen, die Zuschauer haben es gerne angenommen und letztlich war, weil das Kapitol einfach in seiner Aktivität und Kreativität da vorne dran war, war das Kapitol auch da eigentlich der Ideengeber, das so zu machen. Und am Ende hatten dann aber alle was davon. Was im Fall des Kapitols noch dazu kam, vielleicht auch, weil sie da so früh dabei waren, war natürlich diese gigantische Aktion, dass Spenden gesammelt wurden für lokale, regionale Künstler. Über 100.000 Euro sind zusammengekommen fürs Kapitol und für die Bürgerstiftung. Und da hat einfach auch das regionale Publikum gezeigt, die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar, wie wichtig ihnen ihre regionale Szene ist. Das ist ja auch eine unglaublich positive Botschaft dieser Zeiten, dass es da diese Art von Solidarität gab. Und ich bin froh, dass wir als Sender das auch mittransportieren konnten und dass sicherlich unser Schärflein dazu beigetragen haben, dass sich das so in der metropolregionalen Szene, Seele festgesetzt hat, dass es einfach diese Projekte über diese Corona-Zeit auch gab. Also insofern, die emotionale Nähe zum Kapitol besteht nach wie vor. Ich verfolge das alles sehr, sehr gerne, was dort passiert. Und wir stehen da ja auch in einem sehr engen und regen Kontakt. Also.
Jetzt haben wir, Ralf, du als Geschäftsführer, als Technik-Nerd, als Kulturliebhaber. Eine Sache haben wir noch nicht angesprochen. Du wärst tatsächlich fast mal ja. Eishockey-Profi geworden.
Nee.
Da kommst du jetzt nicht raus. Das muss jetzt noch mal kurz erläutert werden. Du hast, glaube ich, zweite Liga gespielt, oder?
Aktiv zweite Liga gespielt, ist schon ein paar Jahre her. Und man sieht es dem Bauch auch nicht mehr an, dass der mal straffer war. Nee, also ohne Quatsch. Also ich bin groß geworden beim MRC, quasi mitten im Herzen des Eishockeys in Mannheim. Mein Vater war selbst Spieler, Trainer, meine Mutter Jugendleiterin, Vorstandsmitglied. Das heißt, wir waren eine Mannheimer Eishockey-Familie. Das ist richtig. Und ich habe die gesamte Strecke durchgemacht, die Nachwuchskarriere, seit ich 4 Jahre alt war. Habe mit 3,5 Schlittschuh laufen können und dann kamen die Dinge eben so, wie sie waren. Und war dann auch in einem Jahr zumindest mal beim damaligen MRC, im Jahr bevor aus dem MRC die Mannheimer Adler wurden, zumindest mal auf der Reservebank gesessen. Habe da ein Jahr lang mittrainiert als Junior. Also die Junioren sind die höchste Nachwuchsklasse. Durfte da ein Jahr lang mit der ersten Mannschaft mittrainieren und dann auch bei den Spielen auf der Bank mitsitzen und habe so ein paar Einsätze gehabt. Ganz, ganz defensiv und vorsichtig gesagt. Die waren nicht lang. Aber ich war auf dem Eis. Gegen Köln. Immerhin.
Ja.
Das zählt auch.
Das zählt
und daraus
auch.
Ist dann geworden, also wenn man dann ja noch ein bisschen weiter trainiert und ne, ein bisschen Ehrgeiz entwickelt, dann geht das weiter. Und dann habe ich angefangen, in Gießen zu studieren. Journalismus und Geschichte und Politik und gleichzeitig den Job gehabt, in Bad Nauheim in der zweiten Liga Eishockey zu spielen. Damit habe ich mein Studium finanziert, 2 Jahre lang. So. Und dann kam halt irgendwann die Entscheidung, blöderweise schon relativ früh, sonst hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen weitergemacht, aber ich hatte einfach die Chance, eine Hospitanz beim Südwestfunk damals zu machen, der heutige SWR in Mainz. Und das war eine Chance, die lässt man sich nicht entgehen. Also wenn man weiß, dass da damals irgendwie 400 Bewerbungen eingegangen sind und ich hatte dann als einer von dreien die Chance, dort ein sehr ausführliches Praktikum, eine Hospitanz zu machen, da war klar, weil im Traumjob in so einem Sender anfangen zu können, das war einfach das Ding, was ich wollte und habe gedacht, okay, Eishockey spielen kann ich nicht ewig, aber meinen Job kann ich dann machen. Also stelle ich jetzt die Eishockey-Karriere zurück und entscheide mich für einen Beruf. Und dann bin ich zum SWR und habe da angefangen. War halt so. Aber das hätte durchaus sein können, dass ich noch ein bisschen weiter da Eishockey rumgespielt hätte.
Viele Leidenschaften des Herrn Kühnels. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt die letzte Frage. Und mal gespannt, die Herausforderung ist jetzt tatsächlich, in einem Satz zu antworten. Ich bin gespannt. Was fehlt dir in Corona-Zeiten am meisten? Oder alternativ, was wirst du tun, wenn wir wieder normal leben können? Kannst du es aussuchen? Entweder was fehlt dir am meisten oder was wirst du als erstes tun?
Ich gehe in die Eishalle Schlittschuh laufen. Ernsthaft, weil das geht im Moment nicht. Und das fehlt mir in diesem Winter wirklich. Denn das ist ja
Schön.
geblieben, dass ich immer noch gerne aufs Eis gehe. Und das mache ich auch wieder. Mit der Juli.
Schön. Das ist doch ein toller Plan.
Genau.
Da wird sich deine Tochter bestimmt auch sehr freuen, wenn sie mit
So
dem
ist
Papa
es.
endlich wieder Schlittschuh laufen darf. Schön. Das ist doch ein schönes Ziel. Darauf kann man sich doch freuen. Nach all
Genau.
diesem Drama. Sehr schön. Liebe Zuhörer, das war unser RNF-Podcast Folge 2. Zu Gast war Geschäftsführer Ralf Kühnel. Schön, dass Sie zugehört haben.
Sehr
Danke an
gerne.
dich, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann ist Redakteurin und Moderatorin Carina Junginger dabei. Sind wir mal gespannt. Da geht es vor allen Dingen um Social Media, Instagram und so. Ich bin mal gespannt, was die Carina alles so erzählt hat, zu erzählen hat. Und bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss.